Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte und heute geht es in den Wilden Westen. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen. Und die heutige Folge passt zwar irgendwie zu meiner aktuellen Reise durch die USA, ist aber doch irgendwo was anderes. Ich habe mich nämlich für diese Episode mit Katharina und Marvin vom Podcast Epochentrotter zusammengetan und gemeinsam wollen wir uns heute über den Mythos Wilder Westen und über das Filmgenre Western unterhalten. Und darüber, welchen enormen kulturellen Einfluss diese eigentlich so kurze Zeit der amerikanischen Geschichte bis heute hat. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern weltweit. Bleib aber auch dran, denn auch heute gibt es am Ende dieser Folge wieder einen Déjà-Klugschiss mit einer Frage an euch. Und falls du noch nicht dabei bist, komm auch gerne in den Newsletter. Dort teile ich diese Fragen für den Klugschiss immer und auch andere Einblicke und Neuigkeiten. Der kommt dann alle 2 Wochen in dein Postfach. Ich würde mich freuen, einen Link findest du in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com/newsletter. So, und damit geht's auch los.
Zur Betrachtung dieses Westerns und seines Einflusses auf auch den amerikanischen Nationalmythos haben wir uns einen Film etwas genauer angeschaut, beziehungsweise streng genommen sind es 2 Filme, weil dieser Film in den letzten Jahren auch nochmal eine Neuauflage erhalten hat. Und vielen von euch ist dieser Western-Film sicherlich bekannt, denn er gehört zu den bekanntesten und wird auch gleichzeitig als einer der besten Western bezeichnet. Die Rede ist natürlich von den glorreichen 7. Da gibt es einmal das Original, wenn man es so nennen mag, von 1960. Und es gibt eine relativ frische Neuauflage von 2016. Ich möchte euch ganz kurz die Handlung von beiden Filmen vorstellen, weil man auch, glaube ich, daran schon ein bisschen ablesen kann, wie sich auch das Bild des Western womöglich verändert hat. Da werden wir dann im weiteren Verlauf der Folge natürlich drauf zu sprechen kommen. Wir fangen an chronologisch mit einmal den glorreichen 7 von 1960. Da gibt es nämlich ein mexikanisches Dorf, was regelmäßig von Banditen überfallen wird. Es handelt sich genau genommen um eine Banditenbande. Und die Einwohner dieses mexikanischen Dorfes wollen das nicht länger hinnehmen. Sie gehen an die Grenze zu den USA, um dort Gewehre zu kaufen. Auch sehr schön, dass da direkt in den USA wieder die Waffen gekauft werden können, aber das schauen wir uns, denke ich, auch nochmal an. Das Problem ist natürlich, mit Gewehren muss man auch erstmal umgehen können und da haben diese Zivilisten dann doch ein gewisses Problem, wo sie auch beim Kauf der Waffen darauf hingewiesen werden und entsprechend gehen sie dann dazu über, sogenannte Revolvermänner aus den USA zu engagieren, Söldner letztendlich, die ihnen dabei helfen sollen, diese Gruppe von Banditen zurückzuschlagen. Im weiteren Verlauf haben wir es dann vor allen Dingen mit Action-Szenen zu tun. Die Einwohner des Dorfes freunden sich zunehmend auch mit dieser Gruppe von Söldnern an und es kommt dann letztlich auch zum großen Showdown. Die glorreichen 7 von 2016 ist insofern sehr ähnlich aufgebaut, dass auch eine Gruppe von Söldnern angeheuert wird. Hier haben wir kein mexikanisches Dorf allerdings, sondern Rose Creek, ein Dorf, was nicht weiter verortet wird so wirklich. Und es wird auch konkret benannt, dass der Film im Jahr, oder dass die Handlung des Filmes im Jahr 1879 spielen soll. Also da haben wir auch schon einen sehr konkreten Zeitbezug, wo wir dann schauen, ob der passt. Und hier ist es nicht eine Banditenbande, die dieses beschauliche Dörfchen Rose Creek bedroht, sondern ein Unternehmer, der das Land sehr gerne zu einem Spottpreis den Farmern abkaufen möchte und hier seine Goldminen ausweiten möchte. Also ein sehr kapitalistisches Anliegen verfolgt. Er geht dabei auch relativ knallhart vor und eine junge Farmerin, die durch auch diesen Unternehmer, der auch der Antagonist ist, zur Witwe geworden ist, zieht dann los, um ihrerseits eine Gruppe von Revolverhelden oder eben Söldnern anzuheuern, und dann kommt es auch entsprechend hier zum Showdown. Also in beiden Filmen sehr ähnliche Plots mit etwas unterschiedlichen Ausgangspunkten. Ich glaube, der große Unterschied, und das werden wir sicherlich auch nochmal genauer anschauen, ist auch in der Gruppenkonstellation jeweils zu sehen, denn die Gruppe der glorreichen Sieben in dem 1960er Film ist doch ja sehr US-amerikanisch geprägt, und der Spross aus einer irisch-mexikanischen Beziehung ist da quasi schon das diverseste, was wir antreffen. Beim 2016er Film haben wir hingegen einen schwarzen Kopfgeldjäger, einen weißen Spieler, einen Veteranen des Bürgerkrieges, aber auch einen asiatischen Auftragskiller, einen Trapper, einen mexikanischen Outlaw und auch einen Krieger von den Comanche. Also ihr seht schon, da ist etwas mehr geboten. Also das vielleicht mal als kleiner Überblick über die beiden Filme, die uns hier so ein bisschen als Grundlage dienen werden.
Ja, jetzt hast du schon gesagt, in zumindest einem der Filme wird ja die Zeit, in der das spielt, mit den späten 1870ern, sehr klar benannt. Prinzipiell kann man die Zeit, in der die Glorien Sieben spielt, aber eigentlich alle Western spielen, aber ja, genau in diese Ära auch packen, ist eigentlich eine ziemlich kurze Zeit. Das wird uns heute, glaube ich, auch noch verfolgen, so diese Frage, wie diese Zeit, die im Kern nur, sagen wir, von plus minus 1850 bis vielleicht plus minus 1890 so gehalten hat, diese Zeit des, nennen wir es mal, Wilden Westen, kann man sicher noch einordnen, wie die so einen enormen kulturellen Einfluss gewinnen konnte, das ist ja da, glaube ich, schon eine ganz große Frage, die uns noch begleiten wird. Aber warum das so einen großen Einfluss hat, liegt jetzt nicht nur an den Glorreichen Sieben allein, sondern vielmehr daran, dass die Glorreichen Sieben ein Teil einer kulturellen Bewegung sind, jetzt im Filmbereich ganz konkret, dieser Western-Filme, die ja enorm viel dazu beigetragen haben, unser Bild von dieser Zeit und von diesem Konzept Wilden Westen zu prägen. Und nicht nur unsere, sondern auch das der AmerikanerInnen selbst, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also zwischenzeitlich, wir reden da konkret von den 1940er und 1950er Jahren. Das war so die Hochphase des Western, beziehungsweise streng genommen des Wild West Dramas, also Western ist da ein bisschen die Abkürzung. In der Zeit waren 25% aller in Amerika produzierten Filme ja Teil des Western-Genres, also haben da eine enorme Marktmacht ausgeübt. Die Geschichte des Western setzt aber natürlich schon vorher ein, und was ich bei der Recherche auch äußerst interessant fand, war, dass die eigentlich bereits in den 1870ern beginnt. Noch nicht unbedingt im Film, sondern da haben wir entsprechend sogenannte Wild West Shows, also Reiterinszenierungen, die auch gewissermaßen teilweise historische Ereignisse nachspielen, wo bereits eine äußerst breitenwirksame Romantisierung dieses Wilden Westens stattfindet. Das Ganze wird auch in anderen Medien aufgegriffen, wie beispielsweise in Groschenromanen, die auch bereits in den 1870ern, also in eigentlich einer Phase, in der der Western selbst in seiner Handlung noch spielt, schon aufkommen. Und ein bekannter Name bei diesen Groschenromanen ist auch Buffalo Bill. Und im Jahr 1903 haben wir dann den ersten Western-Film oder den ersten Film, der als Western bezeichnet wird. Das ist The Great Train Robbery, wo entsprechend ein Raubüberfall auf einen Zug dargestellt wird. Auch ein sehr klassisches Motiv für den Western. Und das entwickelt sich entsprechend in den folgenden Jahren weiter fort. Der Western gewinnt zusehends an Einfluss und wird oder auch zusehends an Beliebtheit, bis dann wirklich diese Glanzphase in den 90 oder diese Blütephase in den 1940er, 1950er Jahren kommt. Im Anschluss wird gerne immer so ein bisschen der Untergang des Genres proklamiert, wobei man ja sagen muss, es gibt an und für sich bis heute Western, also nicht zuletzt die glorreichen Sieben von 2016, aber beispielsweise auch Netflix haben ja mit Godless eine Serie vorgelegt, wo auch dieser Western dann natürlich unter einem anderen Blickwinkel als vor 100 Jahren nochmal aufgegriffen wird. Also da sieht man schon quasi in dem Moment, in dem der Wilde Westen als historisches Ereignis stattfindet, wird er zumindest in Amerika auch gleich schon in entsprechenden Medien fiktiv und romantisierend verarbeitet. Aber, und das sollte sicherlich auch noch als Grundlage für uns dienen, blicken wir doch erstmal genauer in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts und schauen, wie es denn überhaupt zu diesem Wilden Westen kam, oder Ralf?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, ich versuch's mal. Es ist da zugegebenermaßen schwierig, über die Zeit zu sprechen, ohne auch schon in ein paar dieser Mythenfallen quasi reinzutrappen. Das ist tatsächlich ja sehr stark mythologisiert natürlich das Ganze. Nicht nur, aber halt auch ganz zentral durch Westernfilme, ne? Vielleicht mal ganz grob ist es ja so, dass diese Zeit, die wir uns anschauen, sagen wir mal die ungefähr die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, die kann man als Zeit des Wilden Westens bezeichnen. Eigentlich treffender ist es die Zeit der, die Pionierzeit, kann man es eigentlich am besten noch umtiteln. Denn darum ging es da eigentlich. Da sehen wir die Vereinigten Staaten ja in einer recht interessanten Phase der Staatsentwicklung dort, die ja sehr viel auch ermöglicht hat, die Amerika heute ist, diese ganze Idee der, wie heißt es im Englischen, glaube ich, from ocean to shining ocean, hat man immer gesagt. Also dieses Erstrecken über den gesamten Kontinent und auch dann daraus ableitend, ja, diese Idee der amerikanischen Großmacht. All das wäre sicher so nicht gekommen, wäre diese Pionierzeit in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht in der Form eben geschehen. Also versuchen wir mal kurz zu fassen, wie das damals aussah. Die Vereinigten Staaten sind jetzt bekanntlich seit 1776, beziehungsweise dann Unabhängigkeitserklärung, ne, dann Krieg, aber ungefähr ab der Zeit, Ende des 18. Jahrhunderts, unabhängig von Großbritannien. Da sind ja bekanntermaßen erstmal die 13 Kolonien damit gemeint, die allesamt entlang der Ostküste liegen. Allerdings, wenn wir jetzt da einsteigen wollen um die Mitte des Jahrhunderts, dann hat sich dieses Gebiet schon sehr deutlich bis zur Mitte des Kontinents ausgebreitet. Amerika oder die USA vielmehr, werden ja relativ in der Mitte vom Mississippi durchtrennt. Übrigens ist der 2 Kilometer von mir entfernt. Ich sitze hier gerade in Mississippi tatsächlich. Und der trennt dieses Land ja in mehr oder weniger zwei Hälften, wobei der Westen schon größer ist, aber kann man auf jeden Fall mal so begreifen. Und alles bis zu diesem östlichen Ufer ist inzwischen schon in irgendeiner Form Teil dieses amerikanischen Staats. Ob es jetzt als Staaten ist oder noch als, was ich damals Territorien genannt hat, Territory, das waren eher so, ja, so Vorstaatsstufen. Und jetzt geschieht halt einiges, was dazu führt, dass diese Grenze immer weiter in Richtung Westen rausgeschoben wird, bis man irgendwann den Pazifik erreicht. Angefangen hat das eigentlich schon etwas früher in der napoleonischen Zeit. Nur ganz kurz, da ist wahrscheinlich der Louisiana Purchase vielen ein Begriff. Da wurde dieses gesamte Gebiet, das sehr lose, muss man sagen, von Frankreich zumindest in Anspruch genommen wurde, an diesen neuen Staat der USA verkauft. Relativ günstig auch, muss man dazu sagen. Ich glaube, es war $1 pro Hektar letztendlich oder so. Also wirklich absurd günstig. Und vor allem dann aber geschieht jetzt, und das bringt uns in die Zeit dieser klassischen Wildwestern-Symbole, geschieht Ende der 1840er Jahre etwas, was das ganz schnell, ganz anständig beschleunigt. Nämlich kommt es zum Krieg zwischen den USA und Mexiko, was ja selbst ein relativ junger, unabhängiger Staat war. Und ohne da jetzt zu sehr reinzugehen, da kann man über vieles reden. Da spielt Texas eine Rolle als unabhängiger Staat, ganz viele Entwicklungen. Aber dieser Krieg endet halt damit, dass nach 2 Jahren, 1848, die USA über Mexiko siegen und in einem ziemlichen, man kann schon sagen, Diktatfrieden, da ganz große Gebiete dessen, was Mexiko als Staatsgebiet gesehen hat, übernehmen. Und wenn man sich die Karte jetzt so grob vorstellt, ich weiß, es ist jetzt sicher nicht allen ganz so klar, wo jetzt welcher Bundesstaat liegt und so, aber das Gebiet war riesig. Also wir haben den Mississippi, dann ist dazwischen nochmal kurz so ein bisschen fragwürdiges Gebiet, wo halt lange Frankreich war, ne, Louisiana und so. Aber daran anschließend haben wir dann Texas, wir haben Arizona, New Mexico, ganz Kalifornien, bis rauf in Richtung Utah, Colorado. All diese Gebiete waren mexikanisch kontrolliert, wenn auch ziemlich schwach. Die meisten Menschen, die dort gelebt haben, waren Indigene. Aber doch, und das kam jetzt eben 1848 an die USA. Und damit beginnt jetzt diese Zeit des Wilden Westens. Und deswegen kann man es eigentlich, wenn man es ganz grob so sehen will, auf 1848 wunderbar zeitlich sogar festlegen. In dieser Zeit wird dann auch ganz zufällig Gold in Kalifornien gefunden, wie praktisch. Kalifornien wird dann gleich zum Staat und damit beginnen jetzt all die Dinge, die man eigentlich mit dem Wilden Westen verbindet. Wir haben eben diesen Gold Rush von Menschen, die nach Kalifornien ziehen. Wir haben aber unfassbar viele andere Leute, die sich da auf den Weg machen, in der Hoffnung auf ja einen Neustart, auf ein neues Glück im Westen. Da, ich denke, die Bilder allein durch Western sind uns alle bekannt, ne? Planenwagen, die da durch die Prärie ziehen und wirklich ganz diverse Leute, ne? Wo zuvor eigentlich nur diese ja namensgebenden Pioniere unterwegs waren, so Trapper, du hast sie schon genannt, ne? Also so Fallensteller, Leute, die halt auf Pelzhandel aus sind, sind jetzt plötzlich ganze Familien unterwegs, die versuchen, sich irgendwo niederzulassen. Es gibt religiöse Gruppen, die da umherirren, die Mormonen sind da zu nennen zum Beispiel, die landen genau in der Zeit auch in Salt Lake City, 1847. Es sind aber auch, um da die Diversität wieder reinzubringen, was ja auch die zwei Filme sehr unterscheidet, ne, sehr viele ehemalige oder entlaufene Sklaven und Sklavinnen unterwegs. Also es macht sich einfach ein guter Teil der Menschen in den USA, wie sie damals definiert waren, eben östlich des Mississippi, jetzt auf den Weg. Und das Ganze dauert dann eben an bis, ja, kann man jetzt fragen, 1890 wird oft genannt. Da sind so die letzten großen Kriege gegen indigene Stämme zu Ende. Immer de facto mit sehr deutlichen Siegen der US-Armee, mit kleineren Ausnahmen. Und der endgültige Abschluss ist dann eigentlich, würde ich jetzt mal sagen, spätestens 1907 zu suchen. Da wird Oklahoma als einer der letzten Staaten eingegliedert. 1912 folgen dann noch Arizona und New Mexico. Und dann ist das eigentlich, dann ist die Frontier vorbei. Ne? Dann, es gibt dieses Gebiet nicht mehr. Alles ist inkorporiert, alles ist irgendwo dem Staat einverleibt. Alles ist auch ganz wichtig mit der Eisenbahn erschlossen, ne? Und damit spätestens Anfang des 20. Jahrhunderts kann man diese sehr prägende Phase der US-Geschichte dann auch abschließen. Und ja, der Western spielt zumindest in einem guten Teil davon, ne? Wenn auch nicht unbedingt jetzt bis 1907, 1912 rum. Ne?
Ja, Ralf, du hast jetzt schon einiges angesprochen, auf das wir sicherlich gleich noch mehrfach zurückkommen. Also der Goldrausch natürlich wird uns noch begleiten. Die Planenwagen, die illustrieren natürlich auch schon sehr schön das Setting, ne, die Prärie mit Büffelherden, die da vorbeiziehen. Der Siegeszug der Eisenbahn ist sicherlich auch so ein Motiv, was auch dann in den Western immer wieder eine Rolle spielt. Und natürlich gehört zum Wilden Westen auch unbedingt nicht nur der Bandit, wie wir ihn schon mit unserem Film angesprochen haben, sondern generell die Figur des Outlaws. Also eine Figur eines in gewisser Weise Selbstjustiz übenden, gesellschaftlich so am Rand stehenden Menschen. In der Regel sind das im Wilden Westen grundsätzlich eher Männer. Zumindest in den alten Western ist das so der Fall. Und das wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und den Ursprung hat diese Figur, könnte man zumindest sagen, mit Henry Kings Jesse James von 1939 schon. Zumindest im Western, muss man sagen. Denn das ist ein Motiv, was schon mit Robin Hood natürlich sehr viel älter ist. Und alle kennen natürlich dieses Motiv des edlen Räubers, der sein eigenes Heil zurückstellt zugunsten der Armen und hier Selbstverteidigung, aber vor allen Dingen Rache für Unterdrückung nimmt, im besten Fall nicht für sich selbst, sondern für andere und somit also trotz seiner Randrolle außerhalb der Gesellschaft irgendwie Gerechtigkeit übt und auch dadurch zum Sympathieträger des Publikums natürlich wird. Der Outlaw ist vor allen Dingen auch eine Antwort auf die Ungerechtigkeit von korrupten Beamten, die es natürlich im Wilden Westen auch zuhauf gibt, zumindest wenn man den Filmen Glauben schenken darf. Wir haben ja in der neueren Verfilmung auch den durchaus skrupellosen Unternehmer Bogue, der von Geldgier getrieben ist. Auch das ist hier ein Motiv, was mit reinfließt, und dem gegenüber steht eben dann der in der Regel auch am Revolver begnadete Outlaw. Der verkörpert auch in gewisser Weise so die Autonomie, also ist ein Freiheitskämpfer oftmals, ist generell stilisiert als Rächer der gemarterten Gesellschaft, also das findet man ganz oft, und insofern steht er zwar außerhalb der Ordnung, aber die Gemeinschaft, meistens sind es ja Siedler, Pioniere, die gewähren ihm dann doch Hilfe und Unterschlupf. Und bei den glorreichen Sieben ist es ja tatsächlich so, dass dann eine ganze Bande von sieben Outlaws sich zusammentut und eben von den Dorfbewohnern angeheuert wird, so auch natürlich unterstützt wird und sich ein ganzer Zusammenschluss hier zumindest temporär bildet von Figuren, die sich gegen eben das Unrecht auflehnen.
Ich glaube, da ist auch die Unterscheidung oder die Feststellung nochmal angebracht, dass ja der Outlaw im Gegensatz zu Banditen im Allgemeinen, wie du es am Anfang gesagt hast, Katharina, ja auch heute noch in den USA ein positiver Begriff ist. Ne? Outlaw, das ist nichts Negatives. Also das sind eben, ja, Männlichkeit spielt eine riesige Rolle natürlich, sehr, sehr maskulinisiertes Idealbild, das aus der Zeit halt kommt, aber das ist etwas, was man hier eigentlich nur in einem Kontext antrifft, ob es jetzt in Musik ist oder ob es jetzt, also Outlaw Country war eine ganze Bewegung zum Beispiel in den 70er Jahren, oder eben einfach so in der Selbstdarstellung und Selbstinszenierung. Also ich habe vor kurzem hier in Kentucky irgendeinen Typen in einer Bar getroffen, der war generell in so einem, sag mal, Western-Stil unterwegs, so mit Hut und zutätowiert bis oben, und hatte auf seinem Hals ein Riesentattoo, wo von oben nach unten so Outlaw stand. Und das ist etwas, was man sich scheinbar auf den Hals tätowiert.
Damit es jeder sehen kann. ja, das ist tatsächlich auch eine Figur, die zwar vor allen Dingen in Filmen anzutreffen ist, die so in der Zeit, wir haben es schon angesprochen, 1850 bis 1910 spielen, also auffällig häufig überhaupt im Western vertreten ist, aber auch in ganz modernen und Science-Fiction-lastigen Produktionen anzutreffen ist. Also das letzte war jetzt Mandalorian, ich hoffe, das darf ich hier nennen. Angefangen von der Filmmusik oder Serienmusik, ich weiß nicht, wie man da jetzt genau sagt, über natürlich auch so dieses Motiv des, ja, gesetzlosen Kopfgeldjäger, das spielt da alles mit rein. Und natürlich auch da ganz klar der Sympathieträger.
Ja, und ganz klar verbunden, und da gucken wir auch dann quasi schon darauf, wie dieser Western und die darin enthaltenen Figuren auch diesen Nationalmythos mitprägen, ist ja wirklich auch dieser Freiheitsdrang, den der Outlaw mit sich bringt, dadurch, dass er sich irgendwie nie so wirklich in feste Strukturen hat einbringen lassen oder einsperren lassen, vielleicht besser. Er ist ständig in Bewegung und ist entsprechend da auch ein Motiv, was bis heute weiter fortwirkt, weil wir ja auch hier über den Teich hinweg sozusagen, beziehungsweise Ralf erlebt es gerade live vor Ort, dass dieser Freiheitsdrang bei den Amerikanern ja durchaus immer sehr stark vorhanden ist und einfach auch mit zur nationalen oder zu den nationalen Werten gehört, dass da jeder auch sich ein bisschen autonom geben möchte, nicht so angewiesen sein möchte auf auch staatliche Strukturen und so weiter. Das spielt da sicherlich auch mit rein. Und der Outlaw als Film oder auch als Literaturfigur, als eine fiktive Figur, hat dann gleichzeitig hin und wieder auch doch noch einen Beruf, dass er als Cowboy nämlich natürlich gerne unterwegs ist. Der Cowboy auch ein äußerst klassisches Western-Motiv, was auch gerne da mit diesem Genre in Verbindung gebracht wird. Wobei man jetzt auch wirklich fairerweise sagen muss, in Bezug auf die beiden Filme, die glorreichen Sieben, dass wir es da dann doch eher mit Outlaws zu tun haben, die sich jetzt nicht unbedingt als Cowboys darstellen, beziehungsweise womöglich in ihren vorangegangenen Jahren auch in dem Bereich vielleicht mal tätig waren. Aber nachdem es doch so prägend auch für die Wirkung des Western ist, wollen wir das auf jeden Fall an dieser Stelle noch mit aufnehmen. Und da ist auch wieder äußerst spannend zu sehen, diese Romantisierung des Wilden Westens. Denn ähnlich wie der Outlaw und dadurch, dass da häufig auch Schnittmengen vorhanden sind, ist der Cowboy natürlich auch extrem positiv konnotiert natürlich in den Darstellungen. Wobei es an und für sich eigentlich äußerst einfache und häufig auch nicht so gut bezahlte Lohnarbeiter waren, die da wirklich einen knochenharten Job ausgeführt haben, diese Viehherden zu treiben und auch zu kontrollieren, auf sie aufzupassen. Und auch da wieder interessant, wie der Film und die damit einhergehenden Medien unser Geschichtsbild prägen, dass wir an und für sich immer einen weißen Cowboy vor Augen haben, wenn wir eben an diese Figur denken. Wobei eigentlich dadurch, dass es sich um eher schlecht bezahlte Lohnarbeiter handelte, in den US-Staaten häufig auch Mexikaner oder Afroamerikaner diesen Job übernommen haben, also eher Gruppen, die den unteren sozialen Schichten im 19. Jahrhundert zuzurechnen waren, da sicherlich auch bedingt dadurch, dass es ja auch im Rahmen des Bürgerkriegs zu einigen sozialen Umwälzungen kam, was vor allen Dingen die Sklaverei anbetrifft. Aber da muss man sich ehrlicherweise die Frage stellen, in den klassischen Western, wie divers sind da die Cowboys eigentlich? Ich würde sagen, nicht so divers. Und diese Romantisierung des Western zum Leben des Cowboys geht insofern natürlich auch noch weiter, dass der Cowboy immer als eine Figur dahingestellt wird, aber wir eben sehr, sehr wenig aus seinem alltäglichen Leben wirklich hier auch sehen, eben weil dieses Leben vom Viehtreiben etc. gar nicht so attraktiv ist, sondern wir sehen die Cowboys dann in ihrer klassischen Kluft halt mit Hut, Stiefel und dem Revolver an der Hüfte, meistens eher abseits dieser Tätigkeit, wenn sie im Saloon lungern und ihr hart verdienten Lohn entweder versaufen oder verspielen oder sie dann auch in anderen Situationen eben auf gewisse Ungerechtigkeiten treffen, und da greift dann wieder viel von dem, was Katharina zum Outlaw auch beschrieben hat, dass sie sich dem annehmen und Selbstjustiz üben. Um den Cowboy vielleicht noch historisch kurz abzuhandeln, ich habe gesagt, sie waren vor allen Dingen in der zweiten oder um die Mitte des 19. Jahrhunderts bis dann in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts von Relevanz, um diese großen Viehherden zu bewachen und zusammenzutreiben. Das nahm dann zusehends ab, als auch die Eisenbahnen weiter ausgebaut wurden, weil dadurch viele dieser Viehtriebe dann tatsächlich auch über die Eisenbahnlinien stattfinden konnten. Also nicht, dass die Eisenbahn das Vieh getrieben hat, aber das Vieh konnte mit den Eisenbahnen transportiert werden. Und der Stacheldraht wurde erfunden oder fand zumindest Verbreitung, was dann auch dazu führte, dass halt sehr einfach große Gebiete oder große Felder, Wiesen abgesteckt werden konnten und es einfach der Cowboys nicht mehr bedurfte, um diese Herden auch zu kontrollieren, sodass in den 1870er, 1880er Jahren die Zahl der Cowboys dann doch auch zunehmend schwand. Und das ist dann für den Western und die Outlaws oder auch die Figuren, die wir in den glorreichen Sieben sehen, vielleicht wieder interessant, dass hier natürlich dann ein Berufszweig quasi nutzlos oder zwecklos, arbeitslos geworden ist und dann in Ermangelung von womöglich weiteren Tätigkeiten als alkoholisierende Outlaws eher in Saloons rumhangen. Und wir haben ja auch bei den glorreichen Sieben einige eher gescheiterte Existenzen, die womöglich dann vorher mal Cowboys waren und jetzt einfach keiner Tätigkeit mehr nachzugehen hatten, wodurch sie dann zunehmend gesetzloser oder zumindestens im Sinne des Outlaws autonomer wurden.
Ja, irgendwie auch bezeichnet, ne, wenn dein Job durch sowas Einfaches wie einen Stacheldraht vollkommen obsolet gemacht werden kann. Naja. Ja, wenn wir schon bei den Cowboys sind, dann ist natürlich das klassische Gegenstück, jetzt abseits von vielleicht Banditen, ist natürlich, man spielt inzwischen, glaube ich, nicht mehr so sehr, aber als ich aufgewachsen bin, noch Cowboy und Indianer. Ne? Übrigens auch ein Wort, was zumindest im Englischen tatsächlich ja noch verwendet wird. Ich werde jetzt versuchen, eher Ureinwohner oder Native zu sagen, aber hier trifft man tatsächlich noch relativ viele Indien-Verweise. Sei es drum, das ist etwas, was extrem, also alles wird ja natürlich, alle Charaktere werden im Western stark vereinfacht. Ich glaube, im Film allgemein, in verschiedenen Abstufungen, aber im Western schon sehr deutlich. Das haben wir jetzt bei allem schon gesehen, bei den Outlaws, bei den Cowboys, aber ich würde schon mal sagen, die Natives, Indianer werden mit am meisten simplifiziert und auf das wirklich Grundlegendste runtergebrochen. In welchen Rollen sieht man sie üblicherweise in Westernfilmen? Ja, meistens in kleinen Banden umherreiten mit Gewehren und entweder beim Überfallen eines Zuges oder beim Überfallen einer Gruppe. Jetzt gut, im Fall der Glorien 7 ist das zwar nicht eine Gruppe von Ureinwohnern, aber da könnte sie genauso gut sein. Das ist also die böse Gruppe, die das Dorf bedroht. Das könnte in einem anderen Film genauso gut eine Native-Gruppe sein. Das ist so die klassische Rolle, die ihnen zugewiesen wird. Was, wie ich finde, in einem ganz krassen Gegensatz zu dem steht, wie halt die Realität ausgesehen hat. Wenn man sich jetzt Outlaws oder Cowboys hernimmt, die sind ja alle in diese Frontier gezogen, in meist relativ geringer Zahl, muss man ehrlicherweise sagen. Und haben dort eben versucht, ihre Existenz irgendwie zu erhalten. Die Natives sind ja das krasse Gegenbeispiel. Die waren ja schon da. Die wurden übrigens ja auch vorher schon teilweise dorthin verdrängt aus dem Osten der USA. Also Stichwort Trail of Tears, das war in den 1830er Jahren, also ganz kurz vor der klassischen Westernzeit. Da wurden zum Beispiel in dem Fall die Cherokee aus dem heutigen Georgia, also sehr weit im Osten, ins heutige Oklahoma, also jenseits des Mississippi gedrängt und waren dann eben dort, ne? Das Genre oder fast alle Westernfilme übersehen ja diese Komplexität des Ganzen. Und in Wirklichkeit sind wir hier in einer Gegend unterwegs, die ganz stark ja von UreinwohnerInnen geprägt ist, die dort eigentlich, wie vorhin schon gesagt in der kurzen Einleitung, eigentlich de facto die einzigen waren, die dort gelebt haben. Da waren nicht viele Leute aus Mexiko oder ehemalige Kolonialbeamte jemals unterwegs. Da waren halt in erster Linie die Natives. Und die gezeigten Überfälle und so weiter waren halt dann eher Teil der sogenannten Indianerkriege und die wiederum waren ja meistens sehr, sehr einseitige Kriege, wo nicht etwa ein Cowboy gegen eine Gruppe von Ureinwohnern irgendwie angekämpft hat, sondern es war meistens so, dass eine relativ gut ausgestattete US-Armee gegen eine viel kleinere und schlechter ausgestattete Gruppe von Natives vorging und meistens sehr deutlich gewonnen hat. Ja, und auch das endet ja dann mit der klassischen Wildwestzeit. Hier aber aus dem ganz gleichen Grund, warum auch alles andere geendet hat, jetzt, ja, die Frontier war halt irgendwann weg und damit war auch diese Idee von einem Indian Territory weg, weil dieses ganze Gebiet auch immer wieder mal eigentlich als durch die US-Regierung vorgesehenes Heimatgebiet für UreinwohnerInnen in Amerika vorgesehen war. Indian Territory, das hat sich immer wieder mal verschoben, ne? Das war mal im Norden, wo heute Indiana ist, kein Zufall der Name. Das war dann irgendwann mal alles jenseits des Mississippi und dann wurde es immer kleiner, kleiner, kleiner. Irgendwann sollte es Oklahoma sein, dann wurde auch Oklahoma zum Staat und deswegen habe ich vorhin gesagt, 1907, als Oklahoma zum Staat wird, ist wahrscheinlich auch die Frontierzeit vorbei, weil damit ist jetzt auch die Phase der in irgendeiner Form gearteten Selbstverwaltung von UreinwohnerInnen vorbei, außerhalb von den heute noch bekannten Reservaten zumindest.
Was wir mit beiden Klischeefiguren oder Stereotypen jetzt angesprochen haben, ist natürlich auch die Beziehung zum Pferd. als treuen Begleiter von Cowboy, aber natürlich auch des Ureinwohners, teilweise so sehr stilisiert, dass es wirklich der einzige Freund ist. Also wer an Lucky Luke denkt, der denkt natürlich auch an das Pferd, dessen Name mir jetzt leider entfallen ist. Schreibt's gerne in die Kommentare. Also der Umherziehende, der quasi nur sein Pferd hat, auf das er sich aber zu 100% oder zu 110% verlassen kann und in einem ganz, ganz klassischen Western, den wahrscheinlich viele noch aus ihrer Kindheit kennen, Vier Fäuste für ein Halleluja mit Bud Spencer und Terence Hill, teilt Terence Hill seine Bohnen nicht nur mit seinem Pferd, sondern das Pferd darf sogar mit aus seiner Schüssel fressen. Das sagt, glaube ich, alles. Und wenn wir vom Pferd reden, dann reden wir natürlich auch wieder vom Ritt durch die Prärie, den ich schon mal angesprochen habe, und sind dabei natürlich auch bei den Spielorten beziehungsweise bei den Schauplätzen für wiederum weitere Motive, die wir immer wieder finden. Verfolgungsjagden sind hier natürlich was immer wieder vorkommt. Zusammenstöße zwischen Gut und Böse mit einem Showdown, im Idealfall mit einem Duell zwischen den zwei Kontrahenten. Postkutschenunfälle spielen sich natürlich auch dort ab. Und ein weiterer sehr beliebter Ort, den haben wir schon kurz angesprochen, ist natürlich dann auch in einer dieser kleinen entstandenen Siedlungen der Saloon. Und da konzentriert sich quasi das Leben neben der Hütte, in der der Sheriff sitzt, eigentlich komplett drauf. Denn der Saloon ist so Versammlungsort, Bar, Bordell, Wirtshaus, Abendbespaßung, wie auch immer. Dazu gehört natürlich dann auch die hauseigene Prostituierte, die meistens auch noch die einzige weibliche Anlaufstelle, wenn es drauf ankommt, ist für sämtliche Bewohner. Der resolute Wirt, ein Honky-Tonk-Spieler, Whisky-trinkende, Kartenspielende Cowboys im Idealfall oder marodierende Banden, die dann beim Kartenspiel auch gern mal sich den Revolver natürlich an den Kopf halten. Also das ist natürlich so ein Setting, das finden wir immer wieder und da fallen mir auch immer dann diese Schaufassaden ein. Also das sind ja oftmals wirklich Siedlungen, die so aus einer Hauptstraße bestehen, an der Hütten errichtet sind, die dann zur Straße hin ja eben eine Schaufassade bekommen haben, wo dann auch genau dran steht, was es ist. Die Bank ist auch ein Ort natürlich, der nicht fehlen darf, denn da finden dann auch gern die Überfälle statt. Und so weiß natürlich dann der Zuschauer und die Zuschauerin sofort, was alles in diese Kleinstadt oder eher in diese Siedlung hineingehört und wo so auch die Schauplätze dann für die Handlung eben zu finden sind.
Ja, Katharina, du hast gerade auch schon einen Punkt angesprochen, der natürlich auch sehr klassisch ist für den Western. Das ist dieses, ja, sehr schwarz-weiß gezeichnete Gut gegen Böse. Also es gibt immer ganz klar die Protagonisten und ganz klar die Antagonisten. Ich finde, das kommt auch in der Figur des Outlaws oder des Cowboys, unseres Helden letztendlich nochmal, sehr schön raus, dass es eigentlich dadurch, dass er häufig am Rand der Gesellschaft steht oder zumindest auch teilweise abseits der Gesellschaft steht, eher ein negativ konnotierter Menschfigur sein könnte, aber in diesem Western durch seine Handlung dann auch ganz klar positiv aufgeladen wird, sich da etwas Bösem entgegenstellt. Und da gehe ich dann vielleicht auch schon einen Schritt weiter. Das, was Ralf gerade angesprochen hatte mit den Ureinwohnern, die hier zurückgedrängt werden, die sich im Western auch häufig wehren und man ja an und für sich so ein Gefühl bekommen könnte, okay, das ist ja letztendlich nur Notwehr, was die da betreiben, aber sie werden dann vor allen Dingen im klassischen Western doch ja sehr stereotyp in diese Schublade der Antagonisten reingeschoben. Sie sind das Böse, was bekämpft werden muss. Für deren Motive hat man kein Verständnis. Und entsprechend werden die Handlungen, die hier auch unter anderem gegen die First Nations durchgeführt werden, vor allem die gewalttätigen Handlungen, ja dann letztendlich auch legitimiert durch diese klare Zeichnung von Gut gegen Böse und auch wird eine gewisse Selbstjustiz legitimiert.
Ja, und Selbstjustiz ist was, was zum Western genauso gehört wie alle bisher schon genannten Motive und Gemeinplätze. Wenn man Selbstjustiz sagt, dann sagt man letztendlich auch Gewaltbereitschaft. Und was man im Western wirklich feststellen kann, ist von Anfang an eine gewisse Tendenz zur Gewalt. Also Ende der 1960er kann man sehen, dass es blutiger wird als vorher. Das liegt daran, dass der Motion Picture Code wegfällt. Da gab es so eine Kommission, die festgelegt hat, was gezeigt werden darf und wie viel gezeigt werden darf. Also zum Beispiel, wenn jemand mit einem Beil erschlagen wird, dann sieht man den erst tot am Boden mit einem Beil liegen und nicht den eigentlichen Prozess. Man sieht vor allen Dingen auch kein Blut. Und das wird dann später, als dieser Code wegfällt, ja, viel, viel mehr. Und das heißt, die meisten Western, die wir heute wahrscheinlich noch kennen, sind sehr stark geprägt von dieser Gewaltbereitschaft. Und ich habe ja das Duell auch schon angesprochen. Wir haben verschiedene Überfälle schon thematisiert. Also der Westen ist hier quasi ein rechtsfreier Raum, in dem das auch alles seinen Platz hat und auch stattfinden darf. Denn diese ganze Gewaltbereitschaft, die man sieht, ist, wie Marvin schon gesagt hat, letztendlich aufgeteilt in Gut versus Böse. Und die Guten, die dürfen Gewalt anwenden, weil diese Gewalt immer als Gegengewalt und damit moralisch vertretbar inszeniert wird. Denn die ist immer als Reaktion auf eine übermäßige Gewalt oder eine unbegründete Gewalt vor allen Dingen dargestellt. Also um nochmal auf unser Beispiel zurückzukommen, die glorreichen Sieben von 1960 haben ja eben diese mexikanischen Banditen und die handeln quasi aus Sicht der Dorfbewohner ja unnötig gewalttätig und somit ist dann ihre Gewalt als Antwort darauf vollkommen gerechtfertigt und dann ist es eben auch vollkommen in Ordnung, dass sie hier Selbstjustiz üben und eben keine übergeordnete Behörde einschreitet, noch nicht mal der Sheriff hier, sondern eben die Dorfbewohner sich letztendlich selbst helfen, indem sie eben eine Söldnertruppe anheuern. Und vertretbar ist es auch deswegen, wir haben es schon angesprochen, wegen diesem großen Freiheitsbedürfnis. Also es gilt um jeden Preis, die eigene Freiheit, die man sich ja so hart erkämpft hat, zu verteidigen. Natürlich auf dem Rücken der ganzen Natives, denen eigentlich das Land gehört, das sich hier aber jetzt eben die in der Regel weiß dargestellten Personen angeeignet haben. Und damit ist auch diese Inbesitznahme von Land immer als Streitpunkt unter Weißen dargestellt und eben nicht politisiert. Also zumindest in den alten Western ist das eigentlich nie ein Thema. Es sei denn eben, wie ihr schon dargestellt habt, die Natives werden dann als so marodierende Banden eben inszeniert, die dann wiederum aus Sicht der Dorfbewohner, die überfallen werden, natürlich ungerechtfertigt handeln und auf Seiten der Bösewichte stilisiert werden. Oftmals ist es bei diesem Gut gegen Böse auch so, dass wir einen konkreten Helden und einen konkreten Bösewicht haben. Dazwischen oftmals nicht nur Land, sondern zum Beispiel auch eine Frau, die dann natürlich auch unbedingt gerettet werden muss. Überhaupt ist auch sehr, sehr auffällig, dass die Frau, wenn sie denn in den alten Western auftaucht, in der Regel das Objekt der Begierde ist. Ich habe schon angesprochen, als Prostituierte vorkommt, als Witwe oder als Fremde, vielleicht sogar als eine von den Natives selbst. Auf jeden Fall immer beschützenswert, weil sie die Vermittlerin der sozialen Tugenden und Werte auch in gewisser Weise ist. Und oftmals ist dann der Held natürlich auch der Cowboy, der das Mädchen dann am Ende bekommt, wie das so auch oft sein muss, der dann natürlich auch, das haben wir noch gar nicht erwähnt, schneller schießt als sein Gegenüber. Ganz wichtig bei den Duellen. Also ich bringe noch mal Lucky Luke, weil es so schön passt. Das ist natürlich der Cowboy, der schneller zieht als sein Schatten, wie wir alle wissen. Und das ist natürlich auch was hier dann unbedingt noch mit reinkommt und auch das Männlichkeitskonzept insgesamt natürlich sehr stark kennzeichnet, wenn wir jetzt, egal ob wir die Guten oder die Bösen uns anschauen. Es geht immer um harte Arbeit auf der einen Seite, die Suche nach Abenteuern auf der anderen Seite, aber auch ein entweder übersteigertes oder fehlendes Ehrbedürfnis. Und von daher stehen sich dann also auch der eher verteidigende und dem Ehrenkodex folgende Held und als Bösewicht dann natürlich derjenige, der das Ehrkonzept verletzt gegenüber.
Ja, der sehr lockere Umgang mit Schusswaffen und das auch offene zur Schau Tragen von Schusswaffen ist ja auch durchaus was, was zumindest bis heute zu Diskussionen in US-Amerika führt. Dass aber überhaupt diese Selbstjustiz im Western und auch im Wilden Westen als einen historischen Raum stattfinden kann, hat ja auch viel damit zu tun, dass wir hier eine Pionierbewegung haben, die der Verwaltung quasi vorauseilt. Also das muss sich ja, glaube ich, alles erst noch etablieren, oder Ralf?
Ja, also vielleicht ganz kurz zum Punkt, aber weil es sich anbietet, ja, ich würde schon sagen, dass vieles von dem, was Katharina gerade gesagt hat, hier heute auch noch einfach eine Rolle spielt. Und gerade zu dieses Gut-Böse-Denken, und wir kommen noch gleich mal dazu, wo da die Zusammenhänge vielleicht sind, aus der Western-Zeit kommend. Das gibt es alles noch, ne? Es gibt ja immer noch diesen Slogan der NRA, also der National Rifle Association hier, also der Waffenlobby, die sagt, the only thing to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. Das ist im Prinzip etwas, das hättest du in den 1860ern auch sagen können. So. Aber du sprichst ja schon den Kernpunkt an, ne? Wir sind halt hier schon nicht unbedingt in einer Zeit der Gesetzlosigkeit. Das kann man so wahrscheinlich auch nicht sagen. Aber zumindest in einer Zeit der Staatslosigkeit oder der fehlenden Staatlichkeit. Weil wie du richtig sagst, Marin, ist es ja so, dass die Pioniere da tatsächlich den staatlichen Behörden vorauseilen. Teilweise um viele, viele Jahre, teilweise um Jahrzehnte. Das, wenn man sich dann andere Gebiete ansieht, die jetzt nicht unbedingt für uns ganz der klassische Westen sind, aber wo das schon sehr lebendig ist, so der zum Beispiel der zentrale Nordwesten der USA, also Wyoming, Montana, so diese Ecke, da hat sich das gehalten bis ja in die 1880er hinein, ne, dass dort eigentlich keine staatliche Gewalt war. Die wurden erst relativ spät dann inkorporiert in den Bundesstaat. Das waren ganz lange Territorien und mit diesem Status ging einher, dass man dort halt auch nicht alle Strukturen hatte. Das heißt, in einem gewissen Maß war Selbstjustiz nicht, ich würde nicht sagen, dass sie nötig war, aber sie war sicher einladend für viele, wenn man wusste, man kommt im Zweifel auch damit davon. So rum, ne? Und das ist ja auch letztendlich das, was das Ende dieser Zeit dann ja auch einfach sehr deutlich macht, als diese Institutionen dann Fuß fassen in diesen Regionen. Spätestens in dem Moment, wo diese Regionen nach und nach zu Staaten werden, dann nach dem Bürgerkrieg und im Laufe der 70er, 80er, 90er Jahre, da fällt diese Konstellation halt weg. Und man könnte sagen, dass damit vieles von dem verunmöglicht wurde, was den Wilden Westen so ausmacht. Gleichzeitig ist es aber schon auffallend, und da komme ich jetzt zu Katharinas Worten zurück, dass viele dieser Ideale, zumindest in irgendeiner Form, wenn es noch so oberflächlich ist, doch bis heute überlebt haben. Und da gibt es ein sehr schönes Zitat tatsächlich, so aus der Zeit schon. Es gab damals einen Historiker, den kenne ich sonst aus, ehrlich gesagt, keinem Kontext. Frederick Jackson Turner hieß der. Und der hat schon 1893 sich zu Wort gemeldet. Das war die Zeit, als in den Medien in den USA ganz offen über das Ende der Frontier, das Ende dieser Grenze geredet wurde, eben ja, wo viel darüber geredet wurde, dass diese Zeit vorbei ist und dass jetzt eigentlich diese ja Staatlichkeit hergestellt ist. Und er schreibt in der Zeit, dass diese Frontier letztendlich das ist, was Amerika aber ausmacht. Es ist nämlich genau diese Frontier, die Amerika anders macht als Europa. Und für ihn ergeben sich daraus ganz klassische amerikanische Werte, auch damals schon, 1893. Und er nennt da so Dinge wie Unabhängigkeit, Selbstständigkeit. Und man könnte erweitern die Idee dieses amerikanischen Self-Made Man. Ne? All das ergibt sich gewissermaßen, und da würde ich ihm zustimmen, schon aus dieser Pionierzeit, aus dieser Frontierzeit. Oder zumindest, wenn es sich nicht daraus ergibt, dann wird es zumindest in der Zeit sehr deutlich ausgelebt in dieser Phase. Und ich würde da noch ergänzen, dass eben diese enorme Rolle der Gewalt, die wir jetzt ja auch schon besprochen haben, die in der Frontierzeit sicher präsent war, auch etwas ist, was irgendwo, Wert ist dann das Falsche, ne? Es ist dann kein amerikanischer Wert, aber es ist eine amerikanische Last, die sich auch bis heute hält. Und auch da kann man sicher den ein oder anderen Zusammenhang ziehen, weil ja zumindest jetzt nicht die Gewalt selbst, aber diese Idee, sich selbst verteidigen zu dürfen, / zu müssen, Waffen zu besitzen und all diese Dinge, das sind schon Ideale, die aus der Pionierzeit irgendwo auch stammen, zumindest in einem gewissen Teil. Ne?
Nicht ohne Grund hat man dann nach dem Zweiten Weltkrieg ja auch die New Frontier ausgerufen und wollte gen Weltraum streben. Also da spielt das auch nochmal eine Rolle. Mhm. Und auch da schwingt ja auch viel mit, dass zumindest aus Sicht von US-Amerika sie bestimmt waren, diesen Kontinent für sich zu erobern. Und das fließt ja auch, finde ich, doch auch sehr sehr klar in die Western mit ein, wo ja das einfach glorifiziert wird, dieser Zug gen Westen und gleichzeitig auch die Gewalt gegenüber anderen Gruppen, ja, ich hatte es schon gesagt, legitimiert wird, nicht nur, weil die böse sind und selbst Gewalt ausüben, sondern auch, weil ihnen quasi die Zivilisation gebracht werden soll, also gegenüber den First Nations, aber bisweilen auch gegenüber mexikanischen Gruppen etc. Also das schwingt da auf jeden Fall auch im Western und in seinen Handlungen schon mit.
Ja, apropos Revivals, wie bei Frontier und New Frontier haben wir natürlich auch ein Revival des Westerns, das gefeiert wird seit den 2000ern und nicht zuletzt ist unser Beispiel ja auch hier einzuordnen, denn 2016 ist ja der neue glorreiche Sieben-Film entstanden, der sich ja durchaus in der Story auch vom vorherigen unterscheidet, haben wir festgehalten. Auch in der Besetzung von den Figuren natürlich hier eine Prägung auch der Entstehungsjahre natürlich zeigt. Alleine, dass hier eine Frau nicht mehr nur passiv dargestellt wird, sondern als, wenn man so möchte, eigentliche Heldin auftritt, denn sie ist es, die am Ende den Bösewicht erschießt. Da macht sich das schon bemerkbar und man sieht auch noch andere Veränderungen, die das Genre Western betreffen. Zum einen findet endlich eine Auseinandersetzung auch mit den brutalen Kämpfen der Pioniere gegen die Ureinwohner statt. Ich möchte nicht sagen, dass hier ein dezidiert kritischer Umgang stattfindet, aber man bringt die Thematik dann doch zumindest mal ein und thematisiert es überhaupt. Dann gibt es auch richtig stark gemachte weibliche Figuren, sogar bis hin zur Heldin. Also in The Missing zum Beispiel mit Cate Blanchett haben wir wirklich eine absolute Heldenfigur, die hier weiblich besetzt ist. Und in der Serie Godless, die wir am Anfang schon angesprochen haben, haben wir mit Michelle Dockery eine Figur, die zumindest einer der Hauptcharaktere ist und die hier auch eine sehr wichtige Rolle im Showdown dann spielt und auch die anderen Frauen mitreißt, die hier auch so ein bisschen die besondere Außenseiterin ist und auch letztendlich aus dem Ganzen rausfällt, ohne aber ganz aus dem Western-Klischee auszubrechen, denn sie ist natürlich die Witwe, die mit einem Ureinwohner sich eingelassen hat und mit dem auch noch einen Sohn hat. Ein Bruch mit dem Männerbild wiederum ist zu finden in dem Film Brokeback Mountain, der auch der, soweit ich informiert bin, der immer noch erfolgreichste Western überhaupt ist. Und der ja bekanntlich die Geschichte von zwei homosexuellen Cowboys erzählt und hier natürlich so ein absolutes Gegengewicht darstellt zu den klassischen Western.
Ja, und ich glaube, das ist ja ein schönes Bild dafür oder ein schöner Hinweis darauf, wie zumindest in der Kunst jetzt mit einem gewissen Abstand auch, natürlich sowohl zur Wildwestzeit als auch zur klassischen Zeit der Westernfilme, wir eine Neubewertung hier sehen, die auch funktioniert und funktionieren kann. Natürlich von Film zu Film in unterschiedlicher Qualität, kann man glaube ich sagen. Und ich würde schon auch sagen, dass das Bild des Wilden Westens auch in den USA sich langsam im Allgemeinen zu wandeln scheint. Bei uns wird das sicher eher mit Verzögerung eintreten. Ich würde sagen, in Europa, Deutschland, Österreich ist es ja eher so, dass gewisse Bilder einfach weniger relevant sind. Also Cowboy und Indianer oder so nimmt halt einfach als kulturelles Ding generell ab. Hier würde ich sagen, ist es zumindest positiv zu sehen, dass gerade diese Frage der Natives schon seit den 70er Jahren eigentlich anders behandelt wird und diese Rolle, die ja durchaus komplex ist, ne, sie sind jetzt ja nicht nur Opfer, sie sind ja Menschen, die aus unterschiedlichsten Motiven gehandelt haben, aber zumindest nicht mehr reine Bösewichte. Und man kann nur hoffen, dass viele der neuen Aufarbeitungen im Western, was dann auch in Richtung Männlichkeit geht, in Richtung ja dieses Selbstverteidigungszwanges fast schon, den es in Amerika gibt und daher darauf aufbauend auch auf die Gewalt, ja, sich da auch gesamtkulturell etwas tun wird. Die Hoffnung besteht und wenn es der Western vormacht, dann in der Geschichte haben es die Leute tendenziell nachgemacht. Also ich hoffe. Bevor wir gleich zum Klugschiff dieser Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwarten dich alle zwei Wochen Geschichte in deinem Postfach, dazu Neuigkeiten zum Podcast und was sich bei mir und Déjà-vu-Geschichte allgemein tut. Der direkte Austausch mit mir ist am einfachsten per Mail möglich. Ich kann dich erreichen, du kannst auf jede Mail antworten und ich melde mich garantiert bei dir zurück. Und es gibt als kleines Dankeschön für die Anmeldung noch ein exklusives Hörbuch direkt zum Download. Das heißt Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Und ja, alle Infos dazu findest du natürlich in den Shownotes verlinkt oder auf ralfkrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich freuen und damit kommen wir jetzt aber auch zum Heute teile ich ausnahmsweise noch keine Rückmeldungen vom letzten Mal. Da ging es ja um eure Erfahrungen mit dem Thema US-Bürgerkrieg in der Schule und oder auch danach. Da das Thema aber relativ gut mit dem heutigen zusammenpasst und wir dann in zwei Wochen Teil 2 des Sklaverei-Themas haben werden, stelle ich heute stattdessen noch eine Frage und teile dann beim nächsten Mal gesammelt einige Rückmeldungen. Die Frage dieser Woche ist, glaubst du, dass es in Deutschland, Österreich, der Schweiz ähnliche Mythen gibt wie dem Wilden Westen, die bis heute die kulturelle Wahrnehmung dieser Länder und vor allem auch die Selbstwahrnehmung auf irgendeine Art bestimmen, so wie wir das heute für Amerika und den Wilden Westen besprochen haben? Wenn dir das einfällt, würde mich das brennend interessieren. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, habe ein paar Vermutungen, aber bin noch nicht so ganz zu Ende gekommen mit dem Denken. Also freue ich mich, von dir zu hören. Das geht am einfachsten per E-Mail an die hallo@ralfkrabuschnick.com und wie immer bist du bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens im Klugschiss dann einverstanden. Ja, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, in zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Das wird der zweite Teil über die Sklaverei in Amerika sein, beziehungsweise eigentlich über die Sklaverei in einer Zeit, als es eigentlich keine Sklaverei mehr gab. Oder geben sollte. Wenn du mir ein Abo da lässt, egal wo du mich hörst, dann verpasst du die Folge nicht. Werbefrei und so einiges mehr gibt es diese Folgen übrigens im Club. Das findest du in den Shownotes immer verlinkt. Und ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, mach's gut. Ciao. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte, direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.